Ohr und als Frau musst du so tough sein und du musst so stark sein und sonst hast du keine Chance in irgendeiner Form dort erfolgreich zu sein. Eben nicht. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man im Fußball der Frauen den Drang nach Professionalisierung nicht über das stellt, was eigentlich die Seele des Fußballs der Frauen ausgemacht hat. Nämlich es anders zu machen. Unsere Gesellschaft ist bunt. Wir sind ein Einwanderungsland. Wir haben zu 50% Frauen in diesem Land. Und wenn der Fußball der Männer das irgendwann nicht mehr abbildet und nicht mehr relatable ist, dann spielt er irgendwann keine Rolle mehr.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Licht und Schatten. Das ist so ein bisschen das Motto dieser Folge tatsächlich. Das kann ich jetzt schon verraten, weil ich nämlich diesen Part hier, den ihr als erstes hört, als letztes aufgenommen habe oder als letztes aufnehme jetzt gerade. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Frauenfußball-Podcast mit meiner Wenigkeit für euch am Mikrofon, Nina Potze. Licht und Schatten deswegen, weil wir ja zwei Spiele des DFB-Teams gegen Schottland hatten, eins davon gerade eben zu Ende gegangen und in beiden Spielen war sehr viel Licht und Schatten. Und auch sonst ist in dieser Folge ziemlich viel Licht und Schatten dabei. Natürlich nicht qualitativ, keine Sorge, aber thematisch. Denn auch in den News gibt es sowohl positive als auch negative Dinge. Und auch in dem Interview der Woche spielt diese, wie nennt man das, Ambiguität ein bisschen eine Rolle. So verschiedene Perspektiven, Dinge, die man ausbalancieren muss. Ja, ich hoffe, das fasst es auf jeden Fall ganz gut zusammen. Und damit würde ich mal sagen, gehen wir rein.
Vom Feld ans Mikro.
Sie ist eins der Gesichter von Prime Video für die Champions League der Männer, moderiert außerdem für The Zone, ist Host des täglichen Podcasts Fußball MML Daily und moderiert verschiedene Events. Jetzt kommt zu den Titeln Sportmoderatorin, Sportjournalistin, Moderatorin, Podcasterin, auch noch der Titel Autorin dazu, denn ganz bald erscheint ihr Buch Aufstiegskampf über ihren Weg in diese Medienwelt. Was das überhaupt ist, diese Medienwelt, wie die aussieht und unter anderem darüber wollen wir heute sprechen mit Lena Kassel. Hallo Lena.
Hallo Nina, ich freue mich sehr hier zu sein und du hast natürlich die Messlatte jetzt schon mal hochgelegt, weil auf die Frage, was das überhaupt bedeutet, in dieser Medienwelt zu arbeiten, ich habe absolut keine Ahnung. Also es ist nach wie vor ein sehr diffuses Gefühl, aber ich versuche es euch eventuell im Verlauf dieser Folge ein bisschen näher zu bringen.
Okay, ja, ich habe nämlich auch gedacht, so, ich bin jetzt auch noch nicht so lange mit dabei, deswegen vielleicht für mich auch so ein paar Antworten und für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen natürlich auch. Da gibt's tatsächlich immer mal wieder Nachrichten, so hey, wie kommt man denn da hin und so. Aber so, was ich in meinen wenigen Jahren schon erfahren konnte, ist es auch so ein super diffuses Gefühl. Aber da kommen wir gleich dazu. Lena, erstmal ganz, ganz schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, du bist ja eine sehr viel beschäftigte Frau, jetzt eben auch mit der Buchveröffentlichung, die kurz bevorsteht. Wie ist das eigentlich so für dich, so auf der anderen Seite zu sitzen, sonst führst du ja oft die Interviews.
Die Frage habe ich letztens schon mal gestellt bekommen, ob ich lieber Sachen moderiere oder lieber Gast bin. Und ich musste echt lange darüber nachdenken, weil ich mir so die Frage gar nicht gestellt habe. Nichtsdestotrotz habe ich so ein Gefühl dafür auch bekommen, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Und ich muss sagen, zumindest das Podcasten, das macht mir mitunter auch am meisten Spaß, weil du Zeit hast zu reden, weil du Zeit hast, vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und ein bisschen mehr von deiner Persönlichkeit zu zeigen, als in einem etwas strengeren Sendungskonstrukt, was meistens im Fernsehen zu finden ist. Und von daher würde ich sagen, ich fühle mich wohler auch als Gästin, weil ich schon auch mich wohl dabei fühle, meine Meinung zu Themen zu sagen und ich es als Privileg empfinde, als Frau nach meiner Meinung gefragt zu werden. Das ist etwas, was noch nicht so lange da ist und daher nehme ich das auch immer wahr, wenn ich dann gefragt werde, ob ich in irgendeiner Talkshow zu Gast sein möchte oder in irgendeinem Podcast zu Gast sein möchte, weil ich es nach wie vor als Privileg empfinde, da eben auch auf der anderen Seite zu sein und da auch natürlich versuche, Türen aufzustoßen, um damit auch andere Frauen da durchgehen und sich vielleicht auch trauen, eher auf den Stuhl zu setzen und Fragen zu beantworten, als nur diejenige zu sein, die Fragen stellt. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil, wie wir Dinge verändern können. Und von daher, wenn du mich so fragst, dann sage ich Gästin.
Super. Ich finde es wirklich ganz interessant, wie du
das habe ich auch in anderen Interviews gehört, von dir selber, von deiner Rolle selber sprichst und wie bewusst du dir dieser Vorbildrolle auch bist. Wir hatten gerade in der letzten Woche Laura Freigang zu Gast, der das ja auch super bewusst ist und die das ganz gezielt auch einsetzt, diesen Umgang. Wie hat sich das bei dir denn entwickelt? Weil ich habe auch ein Interview gehört mit dir, das mit Arne Friedrich in einem Podcast auch, wo du noch gesagt hast, es fühlt sich bisher noch nicht so an, als wenn du so richtig angekommen wärst sozusagen und hättest du so das große Standing. Wie ist das, hat sich das so entwickelt?
Ich glaube schon, dass wir natürlich in einem Bereich arbeiten, wo viel Resonanz auch da ist, wenn du in gewissen Formaten zu Gast bist oder selber täglich nur mal Sendezeit hast mit einem täglichen Podcast. Und das hat viel über Resonanz funktioniert, dass ich gemerkt habe, dass es Leuten gefällt, wenn ich meine Meinung zu Dingen kundtue und vor allen Dingen auch eventuell Sichtweisen abbilde, die normalerweise nicht so gehört werden als junge Frau nach wie vor, obwohl ich auch erst 30 bin, aber als junge queere Person in einem gewissen, ja doch männerdominierten Bereich ist es, glaube ich, wichtig, auch Perspektiven einer Lebensrealität zu haben, die normalerweise nicht so häufig vertreten ist. Und ich glaube, das belebt den Diskurs extrem. Und ich glaube, dass ich eventuell einen ganz anderen Zugang zu gewissen Themen habe als ein weißer, männlicher Cis-Mann. Das ist einfach so, qua unserer Biografie, unserer Sozialisation und auch qua der Gesellschaft, in der wir alle groß geworden sind, glaube ich, habe ich andere Perspektiven, andere Berührungspunkte, andere Themenpunkte, die mir wichtig sind in einer Diskussion. Und ich glaube schon, dass ich gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass solche Sichtweisen auch abgebildet werden. Und nur so kann echte Veränderung und echte Diversität aussehen. Und ich glaube, das war auch ein großer Punkt, warum ich mich auch getraut habe, dieses Buch zu schreiben, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir endlich in unterschiedlichste Lebensrealitäten reinwirken wollen, dann müssen auch unterschiedliche Lebensrealitäten in der ersten Reihe abgebildet werden. Weil nur so kannst du, glaube ich, auch wirklich ein Vorbild sein, wo man eventuell Anknüpfungspunkte von Menschen hat, die vielleicht eher in der Minderheit sind. Also ich begreife meine Stimme nicht für Mehrheitsdeutschland. Ich begreife meine Stimme schon als Stimme der anderen, als Stimme der Minderheiten. Ich möchte die Lobby sein für Menschen, die vielleicht normalerweise so nicht gehört werden. Und das begreife ich übrigens nicht nur mit meinem Geschlecht, sondern eben natürlich auch mit meiner Sexualität, aber auch mit dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, in einem bildungsfernen Haushalt, aus einer Familie, die ganz weit entfernt von Akademikerkreisen ist. Jetzt befinde ich mich in einem super elitären Umfeld und ich vergesse nie, woher ich gekommen bin. Und ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viele dieser Geschichten, um echten Wandel zu vollziehen. Und das endet nicht beim Geschlecht. Das ist mir manchmal ein bisschen zu kurz gedacht, sondern da gibt's auch Menschen, die dick sind, die dünn sind, die arm sind, die reich sind, die links sind, die konservativ. Das ist ja Diversität, ja. Mhm. Und ich glaube, das erlebbar zu machen, das begreife ich so ein bisschen als meine Aufgabe. Und von daher habe ich da im Verlauf der letzten Jahre, und ich arbeite jetzt auch schon 10 Jahre in diesem Bereich, gemerkt, dass das Anknüpfungspunkte für andere Menschen bieten kann, so wie ich Dinge sehe. Und ich glaube, das ist schon eine Chance, die man hat und die sollte man dann wahrnehmen.
Ja, ich finde es, also du hast genau quasi auch den Weg aufgemacht, den ich gehen wollte, auch eben nachhaken bei deinem Buch, ob das so mit da reingespielt hat. Ich durfte schon ein bisschen reinlesen, am 12.04. Erscheint es. Danke übrigens dafür, dass ich da reinlesen durfte. Das ist wirklich sehr nah auch geschrieben und eben, ich meine, ich verfolge ja auch diese Medienwelt, diese ominöse Sportmedienwelt eine Weile und bin auch jetzt eine Weile so ein bisschen Teil dessen. Und da sind aber auch eben ganz, ganz viele Sachen, die man logischerweise noch nicht weiß von dir. Man weiß, dass du sehr offen bist mit deiner Meinung, aber eben so Sachen wie eben, dass du aus einem bildungsfernen Haushalt kommst. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so ein bisschen spoilere, dass du eben auch davon schreibst, dass du einen Vater hattest mit einer großen Liebe zum Alkohol, dass du selber auch erstmal gucken musstest, ne, wo du hingehörst und so. Das sind Sachen, die ja eben Anknüpfungspunkte bedeuten und die irgendwie, ja, so nahbar, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wo ich damit hin wollte, aber ich finde das sehr beeindruckend. War das schwer für dich irgendwie, dich da so nackig zu machen sozusagen?
Ich glaube, es passt so zu meiner Herangehensweise, die ich generell im Leben immer habe. Wenn ich was mache, dann mache ich es auch richtig. Also dann ist es all in or nothing. Für mich war es klar, wenn ich mich traue, meine Geschichte zu erzählen, dann werde ich keine Parts auslassen. Und wir reden immer darüber, dass wir relatable sein wollen. Ja, das ist ja dieser Begriff, gerade im Zeitalter der ach so sozialen Medien wollen wir ja immer relatable und nahbar sein. Relatable und nahbar zu sein bedeutet aber nicht nur, das Bild vom Pistaziencroissant aus dem fancy Café zu posten, sondern relatable zu sein bedeutet auch, sich ein bisschen nackig zu machen und zu demaskieren und vielleicht auch vulnerabel zu zeigen. Und ich glaube, das ist einer der größten Stärken, die wir haben, wenn wir uns vulnerabel machen und ein bisschen demaskieren, dass wir auch wieder ein bisschen Wohlwollen füreinander empfinden. Ich habe das Gefühl, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo das gegenseitige Wohlwollen und die Empathie füreinander ein bisschen verloren gegangen ist, weil wir uns alle maskieren. Und gerade in diesem Medienbereich, in dem wir arbeiten, maskieren wir uns extrem. Und ich glaube, um in unterschiedliche Lebenswelten noch mehr reinwirken zu kommen, ist es von mir einfach ein Angebot, dass wenn wir uns alle ein bisschen nackiger machen, dass wir uns wieder mehr auf Augenhöhe begegnen können und dass wir uns wieder ein bisschen mehr zuhören und empathisch miteinander sind. Ich glaube, dann kann sich die Welt auch ein bisschen menschlicher verändern, ein bisschen fairer und ein bisschen gerechter werden. Und das habe ich mit diesem Buch probiert. Und deshalb war es für mich klar, dass ich da kein Thema ausspare, sondern meine Biografie streift ja so ganz unterschiedliche Themen. Und ich habe schon versucht, von meiner Geschichte auf größere Themen auch abzuleiten. Also das ist nicht nur eine Lebensgeschichte, sondern es gibt auch essayistische Parts zu größeren Themen. Natürlich ist das der Feminismus und die Frauen. Das ist aber auch Performance-Druck und Einsamkeit. Das ist Queerness. Das ist aber auch die Liebe zum Fußball. Was bedeutet der Fußball eigentlich für mich und vielleicht auch für ganz viele andere Menschen? Und was hat er auch für eine Kraft, Gesellschaften zu verändern und der Hebel für viele Dinge zu sein, und zwar auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und das ist vielleicht auch nochmal ein kurzer Reminder, wenn man dieses Buch liest. Wir reden immer über das Milliardengeschäft Fußball und wie verdorben das ist. Aber was steht eigentlich am Anfang? Warum interessieren wir uns für diesen Sport? Und das sind ganz andere Parameter und ganz andere Elemente, als über die wir jetzt vielleicht in diesem medialen Diskurs diskutieren. Das sind ganz nahbare Elemente. Das ist eine Antwort auf die Frage, wo gehöre ich dazu? Da findet man oftmals die Antwort im Verein. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nina, aber so habe ich das empfunden. Und das ist in diesem Buch auch drin. Da ist ganz viel Liebe für diesen Fußball da, der uns, egal ob arm, reich, links, konservativ, dick, dünn, miteinander verbindet, weil man im Verein Menschen findet, wo man ohne große Anpassungsleistung dazugehört, ohne sich in jeder Facette verstehen zu müssen. Aber man spricht die gleiche Sprache. Und das ist in einer Welt, in der wir uns immer weniger verstehen und auch verstehen wollen, so wohltuend. Und das ist auch nochmal ein kleiner Reminder, dieses Buch, dass da man auch vielleicht nochmal auf den Anfang guckt und nicht immer nur schimpft und kritisch ist, sondern auch schaut, was man eigentlich mit diesem Fußball alles gewonnen hat.
Das ist wirklich super eindringlich, wie sehr deine Liebe zum Fußball ist. Das finde ich irgendwie sehr berührend, weil ich da auch sehr fußballromantisch rangehe manchmal. Und ich war tatsächlich jetzt gerade bei meinem Bruder in Österreich, der lebt seit, keine Ahnung, 10 Jahren da und spielt da auch Fußball und war da das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder in einem Verein sein, weil, also so, keine Ahnung, so kurze Erklärung, ich habe mit 15 mal was aufgehört zu spielen, weil bei uns auch so Thema war, okay, mit 14 oder was darfst du dann nicht mehr bei den Jungs mitspielen, und das nächste Frauenteam bei uns war am Nachbardorf und Altersklasse von 14 bis 44, und manche wollten nur eine gute Zeit haben, manche richtig ehrgeizig rangehen und so, und es war dann irgendwie ein bisschen komisch, aber dann mal wieder in so einem Vereinsheim zu sein, bei meinem Bruder mit seinen ganzen Kumpels und so, das war schon total krass, und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hat man da echt total gespürt. Aber Tradition, Fußballromantik, Kult ist ja auch echt sowas, was eine relativ schwierige Balance manchmal ist, ne? Also wenn ich da so an die Fußballtraditionalisten, jetzt bewusst männlich gesprochen, denke, die das alles so sehr kultig abfeiern und auch sagen eben, ja, Frauenfußball gehört hier nicht hin, interessiert uns nicht und so weiter. Wie meisterst du diese Balance? Wie siehst du diese Balance?
Du hast natürlich recht, dass es, dass man da schon, glaube ich, differenziert drüber sprechen muss. Ich habe ja auch teilweise geschrieben, dass ich dieses, und ich begreife mich ja auch zu einem großen Stück als Fußballtraditionalistin, weil ich das insofern für mich definiert habe, dass das ein Weitertragen von Traditionen ist, in dem Sinne, dass es eine Verlässlichkeit suggeriert, was, glaube ich, ein großer Aspekt ist, warum Menschen Fußballfans sind, weil es da eine Verlässlichkeit gibt. In einer immer unverlässlich werdenden Welt kann das ein ganz großer Anknüpfungspunkt und ein ganz großer Anker für Menschen sein, zu wissen, dass es hier ein jedes Mal gibt. Jedes Mal, wenn ich in dieses Vereinsheim gehe, liegt die Currywurst auf dem Grill und Dieter steht hinterm Zapfhahn. Und ich glaube, das kann sehr viel Sicherheit geben. Und ich glaube schon, dass das eine große Kraft vom Fußball ist. Wo wir aufpassen müssen, ist, dass das nicht in so eine ausgrenzende Richtung geht. Wir sind nicht bereit für Veränderung und wir sind vor allen Dingen auch nicht mehr durchlässig. Weil wenn wir ehrlich sind, war das der Fußball am Anfang ja immer. Da war es egal, wer du bist. So, du warst willkommen. Das ist nämlich auch ein eine große Kraft des Fußballs, dass er immer durchlässig war. Dass er immer für alle Menschen da war und offen steht. Und ich habe schon auch das Gefühl, gerade wenn es um Frauen im Fußball geht und auch Frauen in der Fankultur, dass da noch ziemlich viele Hausaufgaben gemacht werden müssen, dass das keine geschlossene Blase ist. Und das ist übrigens auch der große Unterschied zum Fußball der Frauen, der viel durchlässiger ist, der viel mehr Diversität auch abbildet. Wenn du in die ersten 5 Reihen bei einem Frauenfußballspiel guckst oder bei einem Männerspiel, das sind Unterschiede, ja, wer da in den ersten 5 Reihen steht. Das liegt natürlich aber auch daran, dass der Fußball der Frauen sehr viel jünger ist. Es liegt auch daran, dass er natürlich andere Zielgruppen anspricht, weil dort andere Protagonistinnen auf dem Feld stehen, die vielleicht auch noch viel mehr Anknüpfungspunkte auch in die Lebensrealitäten von normalen Menschen haben, weil sie eben auch noch ganz lange arbeiten mussten, weil sie zur Arbeit gegangen sind, weil sie da mit den ganz normalen Menschen in Kontakt geraten sind und das vielleicht auch immer noch tun, weil der Fußball der Frauen noch nicht so durchprofessionalisiert ist, dass viele Frauen davon leben können. Vielleicht in der ersten Liga, aber in der zweiten Liga sieht es schon anders aus. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum dieser Fußball der Frauen schon noch ein bisschen offener ist als des Männerfußballs. Und ich glaube, das ist eine vergebene Chance auch vom Männerfußball, weil der Fußball war immer Spiegelbild der Gesellschaft, immer. Und unsere Gesellschaft ist divers. Unsere Gesellschaft ist bunt. Wir sind ein Einwanderungsland. Wir haben zu 50% Frauen in diesem Land. Und wenn der Fußball der Männer das irgendwann nicht mehr abbildet und nicht mehr relatable ist, dann spielt er irgendwann keine Rolle mehr. Weil er nicht mehr in die Lebensrealitäten von der Gesellschaft reinstößt, weil er geschlossen geworden ist. Von daher muss man da echt aufpassen. Das ist ein Balanceakt.
Ja, ich finde das ganz interessant auch immer zu gucken, so wie das bei den einzelnen Vereinen dann ist, wie die Fanszenen da eben auch mitnehmen. Da gibt's natürlich Unterschiede. Aber du hast jetzt gerade eben das aufgemacht, das Thema eben auch Nahbarkeit im Fußball der Frauen. Wie geht's denn dir? Da hast du auch das Gefühl, das verändert sich so ein bisschen, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe da schon so ein bisschen Sorge zumindest, dass es in eine Richtung driftet, die eben ja wieder mal diesen Vergleich zur Männerwelt sucht, obwohl sie eigentlich ihren eigenen Weg gehen könnte und sollte.
Ich glaube, man muss aufpassen, dass man im Fußball der Frauen den Drang nach Professionalisierung nicht über das stellt, was eigentlich die Seele des Fußballs der Frauen ausgemacht hat. Nämlich es anders zu machen, andere Zielgruppen auch anzusprechen, nahbar zu sein und die Protagonistinnen aus sich heraus auch eine gesellschaftliche Verantwortung in sich sehen und sie auch nach außen tragen möchten. Die Fußballerinnen, die ich kennengelernt habe, und ich habe ja auch schon mit einigen sprechen können, die nehmen sich wirklich auch bewusst als Vorbilder wahr, als Frauen, die vorangehen und ihren Platz in einem männerdominierten Feld eingenommen haben und dafür auch gekämpft haben. Und daraus entnehmen sie eine Verantwortung. Und das ist nicht so, dass das von außen auf sie getragen wird, sondern sie wollen das aktiv selber mitgestalten. Das ist schon auch ein wichtiger Unterschied. Und ja, ich habe auch das Gefühl, das, was bei den Männern zu viel ist, ist bei den Frauen noch zu wenig. Das heißt aber nicht, dass der Männerfußball das erstrebenswerte Ziel sein sollte, sondern man sollte sich da eher in Richtung Mitte bewegen. Das heißt, dass die Frauen natürlich mehr bekommen sollten und dass bei den Männern ein bisschen weniger gesünder wäre und dann trifft man sich auf Augenhöhe und das ist ja gleichberechtigt, ja. Und ich glaube, das würde den Männerfußball gesunden Das würde aber auch den Fußball der Frauen gesunden lassen. Und den Männerfußball so zu glorifizieren als das Nonplusultra, an dem wir uns orientieren sollten, ich glaube, da würde der Fußball der Frauen einen großen Fehler mit begehen.
Ich finde auch immer dieses so, ja, Männer- und Frauenfußball miteinander vergleichen. Es wird ja meistens der Frauenfußball mit dem Männerfußball verglichen. Ich fände es auch mal cool, wenn es halt andersrum wäre, ne? Also wenn eben das viel mehr passieren würde, wie du das gerade eben erklärt hast, so dass man sich auch mal andersrum orientieren kann. Lena, bevor wir mal richtig einsteigen, auch in diese Medienwelt, dieses diffuse Ding, ist es einmal kurz Zeit für eine Zwischenrunde mit unserer Kategorie.
Die 5 Fumms-Fragen.
Aus der Fumms-Redaktion ein paar Fragen eingereicht, mit Bitte um kurze Antwort.
Ich habe jetzt schon Kassel. Angst. Ich habe jetzt schon Angst.
Kassel, nicht nur eine sehr gute Sportmoderatorin, sondern auch eine sehr gute Stadt. Wen könnten wir da fragen, wenn nicht dich? Was kann Kassel?
Oh Gott, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich sagen musste, mein Nachname ist Cäsar Anton Doppel Siegfried Emil Ludwig, weil natürlich alle denken, ich habe in irgendeiner Form was mit dieser Stadt mit K zu tun. Ich habe was mit der Stadt mit K zu tun, das ist aber nicht Kassel, sondern das ist Köln. Und das kann ich sagen, ist eine wunderbare Stadt.
Ja, Kassel, warst du da überhaupt schon mal gewesen?
Noch nie in meinem ganzen Leben. Ich kann euch noch nicht mal sagen, in was für einem Bundesland das ist. Shame on me.
Hessen? Ich glaube, Kassel ist irgendwie die mittigste Stadt Deutschland oder irgendwie sowas.
Ich hätte jetzt auch gesagt, es ist Mitteldeutschland. Aber du, irgendwie du so. Erwischst mich hier auf kaltem Fuße.
Aber du hast gerade schon angesprochen, deinen Namen, den du so oft buchstabieren musstest. Dein Instagram-Handle ist ja Kasselberger. Ich gestehe, ich habe früher auch gedacht, das wäre dein voller Name. Wie oft passiert dir das noch, dass du als Lena Kasselberger angesprochen wirst?
Sehr häufig. Ja? Und ich muss sagen, manchmal werden auch noch Pakete an mich geliefert mit diesem Namen, Lena Kasselberger. Es ist weniger geworden. Man muss sagen, der Nachname Kasselberger ist damals auf dem Fußballplatz entstanden, weil wir haben uns in meiner damaligen Mannschaft immer mit dem Nachnamen gerufen. Und Kassel konnte man irgendwie nicht so gut rufen, weil er so kurz war. Und es gab relativ viele Berger in meiner Mannschaft. Und dann hat man einfach gesagt, ach komm, lass uns das einfach so aneinander packen und dann kann man die Kassel auch besser rufen. Nämlich Kasselberger und so ist es entstanden.
Funny, das ist sehr cool. Ich habe mich das nämlich auch schon gefragt, so wo, warum, woher. Aber ist ja letzten Endes auch ein Instagram-Handle, so da kann man ja selber machen, was man will. Podcast-Host, Moderatorin im Studio und am Seitenrand Buchautorin und bestimmt noch 1000 andere Sachen. Wenn du ein Chamäleon wärst, welche wäre deine liebste Farbe und wo würdest du dich gern tarnen oder verstecken?
Also, ich wurde letztens gefragt, was meine Lieblingsfarbe ist. Ich habe auf sehr viele komplexe Fragen eine sehr gute Antwort, auf so ganz rudimentäre Fragen meistens nicht. Ich habe mich aber dennoch dann mit dieser Frage auseinandergesetzt und muss sagen, ich finde ein dunkles Ockergrün sehr schön und ich mag die Farbe Orange sehr, sehr gerne.
Sieht man auch jetzt gerade für alle.
Ja, ich habe einen orangefarbenen Pulli an mit ein bisschen Blau und Weiß. Und wo würde ich mich gerne tarnen? Naja, ich würde sagen, dann vielleicht ja auch grün, also auf dem Fußballplatz, dann bin ich immer ganz nah am Geschehen und da bin ich am liebsten.
Sehr cool. Frauen im Sport, Frauen im Fußball, Akzeptanz und Relevanz in der Sportmedienlandschaft, Frauen in Führungspositionen, Equal Pay, alles eben Themen, die uns alle beschäftigen, die wir schon angesprochen haben und auch noch weiter besprechen werden. Sag mal so ganz eben kurz und knapp, welche Baustelle da am größten klafft, wo am meisten Handlungsbedarf ist.
Oh Gott. Also ich...
Ganz
ich,
einfach.
Ganz einfach aus aller Menge mit einer kurzen Antwort, bitte. Ich würde sagen, bevor wir nach gleicher Bezahlung streben, wenn wir jetzt mal weil es ist ja hier auch ein Fußballpodcast, über Spielerinnen und Spieler reden, glaube ich, müssen wir die Startvoraussetzungen für Frauen im Sport verändern. Ich glaube, da müssen wir, damit wir irgendwann zu Equal Pay kommen, wirklich eher Equal Play in den Vordergrund stellen. Die Basis muss gesunden. Ich glaube, wenn die Basis gesundet und da professionellere Startvoraussetzungen auch für Mädchen sind, das bedeutet NLZ, das bedeutet Betreuung nach und vor den Spielen, Physiotherapie, vernünftige Untergründe, auf denen gespielt werden kann, Ausrüstung, you name it, dann glaube ich, haben auch auch viel mehr Mädchen den Anreiz, in einen Verein zu gehen. Wenn mehr Mädchen den Anreiz haben, in einen Verein zu gehen, gibt es mehr Konkurrenzkampf. Wenn es mehr Konkurrenzkampf gibt, entspringen daraus, sage ich mal, professionalisiertere Strukturen und bessere Fußballerinnen. Und wenn es bessere Fußballerinnen gibt, kann auch der oberste Bereich noch mehr konkurrenzfähig sein. Und wenn die erste Liga einen spannenden Konkurrenzkampf hat mit einem Meisterschaftskampf, der spannend ist, dann ist auch die ganze Liga attraktiver. Dann gibt es mehr Marketing, dann gibt es mehr Zuschauende und dann kann auch irgendwann über gleiche Bezahlung gesprochen werden. Also ihr merkt, ich glaube, das ist so
von unten nach oben.
Von unten nach oben und muss natürlich und mit Zeit aufgebaut werden. Wenn wir über gleiche Bezahlung reden, dann ist das für mich der Endpunkt, nicht der Startpunkt.
Ja. Zeit ist vor allen Dingen ein Faktor. Du hast gerade eben so das Meisterrennen ein bisschen angeteased in der Bundesliga. Für wen fieberst du da mit in der Bundesliga der Frauen?
Ich würde mir wünschen, dass Eintracht Frankfurt den Meistertitel holt, weil ich die Dynamik, wie sie sich als Mannschaft und zwar schon über Jahre begreifen, extrem toll finde, weil es, glaube ich, ganz viel von dem ausmacht, wie ich auch den Fußball und das mannschaftsinterne Gefüge kennengelernt habe, dass es viel auch auf Hygiene innerhalb einer Mannschaft ankommt, um wirklich Freunde auf dem Platz zu sein und nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Und bei Eintracht Frankfurt habe ich das Gefühl, dass es über die letzten Jahre so entstanden, dass sie sich primär auch als eingeschworene Gemeinschaft begreifen, weil sie wenig Fluktuation haben. Die Leistungsträgerinnen bleiben sehr, sehr lange im Verein und das, obwohl sie, glaube ich, durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, in den vergangenen Jahren mal anderswo abzubiegen. Und das finde ich extrem beeindruckend und das ist nicht üblich in diesem obersten Regal. Und von daher würde ich mir wünschen, dass sie sich jetzt mit einem Meistertitel dahingehend belohnen, weil das, glaube ich, auch ein gutes Vorbild für sehr, sehr viele andere Mannschaften sein könnte, dass man, obwohl man eventuell lukrative Angebote hat, vielleicht doch da bleibt, wo man sich wohlfühlt und dann gemeinsam als Team Großes erreichen kann. Ich finde das wirklich beeindruckend.
Ja, und am Samstag gibt es da das Topspiel gegen die Bayern, wo hoffentlich wieder ein bisschen mehr Spannung reinkommt, sagen wir mal so. Aber kommen wir mal zu dir zurück und deinem Weg eben. Mit bodenständigen Eltern groß werden zu können, die an einen glauben und unterstützen, das ist ein Privileg, das nicht alle haben. Liebe Grüße an dieser Stelle an Mike Nöcker und Micky Beisenherz. Wen nennst du eigentlich Mama und wen Papa?
Also man muss schon sagen, dass die Jungs von MML, das ist schon Family und das ist vor allen Dingen ganz anders als die Berührungspunkte sonst in dieser Medienwelt, weil es so durchweg das Private mit dem Beruflichen vermengt, was nicht so häufig passiert in dieser Branche. Und das ist sehr, sehr wohltuend, weil wir das Gefühl haben, nicht überangepasst zu sein, sondern dass wir sehr authentisch sein können in den Sachen, die wir machen bei MML. Und ich muss schon sagen, dass natürlich ein täglicher Podcast dazu führt, dass man sich nochmal in ganz, ganz unterschiedlichen Launen auch kennenlernt. Und da habe ich einfach noch mehr Berührungspunkte mit Mike Nöcker, day by day. Und von daher, ich sag immer zu ihm, er ist mein lieblingsalter weißer Mann und das bleibt, glaube ich, auch so für ganz lange Zeit.
Ist da so eine Dynamik Mentor-Mentee dabei oder ist das gar nicht so?
Das ist gar nicht so. Ich glaube, wir können beide noch sehr, sehr viel voneinander lernen. Also ich glaube auch tatsächlich, dass er durch mich sehr, sehr viel lernen kann und vielleicht seinen Geist ein wenig öffnen kann, weil ich natürlich ja andere Themen mitbringe, mit denen er normalerweise nicht so konfrontiert ist, weil er eben nicht so häufig am Tag sonst noch mit jungen Frauen aus Berlin spricht, sondern primär sehr viele Männer um sich auch weiß. Und von daher glaube ich, auch durch die Altersgap, die wir haben, können wir uns gegenseitig befruchten. Ich finde das Wort furchtbar. Ich sage es trotzdem, mir fällt kein anderes ein. Also wir können beide voneinander lernen und von daher begegnen wir uns da wirklich auf Augenhöhe und das ist nicht so ein Gefälle, irgendwer schaut zu irgendwem auf.
Also nichts mit Mama und Papa, da Perspektivwechsel immer sehr, sehr gut. Wenn man dir auf Insta folgt, da sieht man Einblicke in deinen Lifestyle und da ist natürlich ganz viel dabei. Stadionluft, Pommes, Italien, Sonnenbrillen, Kaffee, Bier, Wein, Aperol. Achtung, jetzt kommt eine kritische Wendung. Welche Rolle spielt denn Alkohol im Fußball? Was kann man den Leuten da, den Fans, den Followies anbieten, zumuten? Und wo hört der Spaß auf?
Oh, das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir erleben es leider immer wieder, dass gerade die Kombination aus sehr viele Männer und Alkohol in einem Fußballstadion den Rahmen des Sagbaren deutlich verschiebt. Und dass das gerade natürlich für Frauen ein Habitat ist, wo es sehr, sehr oft zu Übergriffen kommt. Und nach wie vor, auch im Jahr 2025, die Kurve hat sich zu einem großen Teil selbstreflektiv mit sich selber auseinandergesetzt. Da muss man sagen, ist schon sehr, sehr viel passiert. Auch wenn wir über Zivilcourage sprechen, dass viel mehr Menschen da auch aufstehen und was sagen. So habe ich das zumindest erlebt. Und ich bin auch oft in der Kurve. Ich bin nicht nur mit Champagner in den VIP-Logen, sondern ich begebe mich auch sehr gerne auf den Stehplatz, um da auch diese Dynamik kennenlernen zu dürfen. Und ja, da ist die Kombination aus Alkohol und sehr vielen Männern für sehr viele Frauen sehr bedrohlich. Und da würde ich jeder Person, die das mitbekommt, die das wahrnimmt und Hand aufs Herz, jeder, der am Wochenende im Stadion ist oder zum Stadion fährt, hat so eine Situation schon mitbekommen. Und dann muss man sich einfach fragen, auf welcher Seite will ich stehen? Will ich auf der Seite stehen, die nichts sagt und zuschaut? Oder will ich für die Werte und die Überzeugungen einstehen, die ich auch abseits dieses Fußballkosmoses eigentlich in mir trage und nach außen lebe? Ja. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir aufstehen und laut sind und ganz deutlich kommunizieren, das geht nicht mehr, das ging noch nie und das geht jetzt aber auch nicht mehr. So, und da können wir nicht einfach sagen, ach, ist doch alles so nett und ist doch eigentlich alles gerade auch schön und ich will jetzt auch eigentlich gerade keinen Konflikt haben. Dafür ist das zu ernst.
Ich finde auch wieder das Thema Kult so krass, weil ja dieses irgendwie eine Bier trinken auf Auswärtsfahrten vor allen Dingen auch und so total abgekultet wird. Ich war letztens, ich glaube vor 2 Wochen oder was, war ich in Bremen bei Diegos Abschiedsspiel und da war ich total erschrocken, dass selbst bei so einem, wo es sportlich um nichts geht, dass da so viel getrunken wird und die Leute danach, das war wirklich, also echt ganz schön dolle unangenehm. Und ich find's auch immer krass, wie einem das auffällt, wenn man mal selber im Stadion ist und halt nichts trinkt, was auch schlimm ist, dass es so außergewöhnlich ist. Aber dann fällt einem das ja noch mal viel deutlicher auf dieses Verhalten dann, sage ich mal so.
Das stimmt. Und ich bin schon der Meinung, dass wir begreifen sollten, dass auch das Stadion, das ist kein freier Raum, wo alles sag- und machbar ist. So, wir gehen da immer noch als Menschen in dieses Stadion und das bedeutet menschlichen Umgang und das bedeutet Grenzen zu respektieren. Das bedeutet nicht übergriffig zu sein. Das bedeutet auf seine Mitmenschen Acht zu geben, damit wir alle teilhaben können an der schönsten Sache dieser Welt, nämlich Fußball. Und wenn der Ort dann irgendwann nur noch bedrohlich ist, weil man sich Übergriffen aussetzen muss, dann läuft da gehörig was schief. Und von daher, lass uns da achtsam bleiben und lass uns vor allen Dingen mutig genug sein, da teilweise, wenn wir sowas mitbekommen, lautstark zu sagen, nein, so geht es nicht.
Also Appell an alle, die in Stadien gehen, sei es beim Fußball der Männer oder der Frauen auch, Mund aufmachen, immer. Lena, wir kommen zurück zu dieser großen Frage der Medienwelt. Ist ja noch eine Männerdomäne auch. Ich mag irgendwie mir ist das wirklich so in der Vorbereitung jetzt auch aufgefallen, weil das sozusagen die große Überschrift war, so als Frau in dieser Männerdomäne Fußball unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ich finde das Wort irgendwie ein bisschen schwierig. Wie geht's dir damit?
Ich finde schon, dass wir aufhören sollten, nur und ausschließlich dieses böse Narrativ des männerdominierten Bereiches zu propagieren, in dem alles nur schlecht und Horror und sexualisiert und ganz schlimm für Frauen ist. Weil damit schaffst du natürlich keinerlei Anreiz, mehr Frauen in diesen Bereich zu bringen. Also ich glaube, wir sollten uns nicht nur ausschließlich darauf besinnen, auch die positiven Aspekte zu erzählen. Wir sollten auch immer weiterhin kritisch bleiben, aber es darf nicht nur in diesen einseitigen Diskurs abrutschen. Ja, oh, und als Frau musst du so tough sein und du musst so stark sein und sonst hast du keine Chance, in irgendeiner Form dort erfolgreich zu sein. Eben nicht. Ich bin der Meinung, dass wir viel mehr uns auch als Frauen in diesem Bereich vulnerabel zeigen dürfen, so wie wir halt sind. Es muss mehr Platz geben für Individualität von Frauen in diesem Bereich. Ich habe das Gefühl, es sind mittlerweile viel mehr Frauen in dem Fußballbereich oder in dem Sportbereich als noch in der Vergangenheit. Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie nur in einer gewissen Ausprägung existieren dürfen. Also es gibt immer nur diesen einen Frauenplatz, der wird auch immer nur von einer Frau besetzt und damit wird dann suggeriert, diese eine Frau, die ist repräsentativ für alle Frauen. So. Und ich glaube, wir tun uns damit einfach keinen Gefallen. Also auf der einen Seite, es gibt viel mehr Frauen, als wir denken, die vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen, die sehr viel hinter der Kamera arbeiten, die sollten sich viel mehr miteinander vernetzen und viel sichtbarer werden, so dass man durchaus auch mehr Möglichkeiten begreift als junges Mädchen, was auch in diesem Bereich möglich ist. Das ist die eine Sache. Wir sollten das Narrativ dieses bösen, bösen Umfeldes ein bisschen aufweichen, weil es ist nicht nur das. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die Frauen, die in diesem Bereich schon in der ersten Reihe stehen, viel mehr Platz für ihre Individualität haben sollten. Weil ich habe das Gefühl, dass das wirklich noch problematisiert wird, wenn eine Frau es dann mal anders macht oder für andere Themen steht, anders aussieht, vielleicht ungeschminkt ist, vielleicht ein bisschen Oversize-Klamotte trägt, dann ist das ein Bild, was nicht so richtig reinpasst, weil die Frau im Fußball, die moderiert, die ist eigentlich sehr feminin, die ist genau dieser eine Typ Frau. Und ich glaube, wirklichen Wandel und wirkliche Diversität können wir nur erzeugen, wenn wir auch die Individualität von Frauen zulassen. Genauso wie auch mehr unterschiedliche Männer in die erste Reihe kommen sollten. Das ist nach wie vor, das meinte ich ja schon mal, nicht nur eine Frage des Geschlechts, sondern da geht es auch um Herkunft, da geht es um äußeres Erscheinungsbild, da geht es um Nonbinarität, da geht es um genau diese Themen, dass wir wegkommen nur von diesem sehr weißen, elitären Bild, was der Fußballbereich nach draußen darstellt. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr unterschiedliche Geschichten und Gesichter zulassen, um den Bereich zu öffnen. Und das können Frauen sein, das können aber auch Männer sein, die für andere Sachen stehen, die anders aussehen, die andere Themen haben. Und da, ja, glaube ich, brauchen wir echt viel mehr Offenheit. Und das ist auch im Jahr 2025 noch nicht so. Ja, Frauen finden statt, aber eben nur in dieser einen Ausprägung.
Ja, ich fand das so krass, als du das eben genau so gerade gesagt hattest, weil das war auch direkt das Nächste eben so. Das sind ja immer noch so diese Schönheitsideale. Ich habe auch das Gefühl, es werden mehr, also mehr Frauen, aber eben so dieses eine Bild, das gepusht wird. Ich will einmal hier ganz großes Shoutout an The League Community geben, die da ja auch sehr viel Vernetzungsarbeit eben leisten, und an die Bolztribüne sowieso, also die da auch ganz, ganz viel tolle Arbeit leisten. Hast du, also es sind jetzt, glaube ich, zwei Fragen in einer. Hast du erstens Personen oder Anlaufstellen, wo du sagst, die sind underrated, die solltet ihr euch alle mal anschauen, die noch nicht so eine große Bühne haben, die sie eigentlich verdient hätten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Und der zweite Punkt ist mir jetzt gerade entfallen. Leg mal los, vielleicht fällt mir gerade wieder ein.
Ja, also ich glaube genau so ein Podcast wie eurer, wo Frauen über Fußball sprechen dürfen, genauso wie der Podcast Team Lisa von Lisa Ramuschkat, die mit unterschiedlichsten Frauen redet, die in diesem Bereich Medien arbeiten, wo man, glaube ich, einen guten Einblick darin bekommt, wie viele Frauen es eigentlich auch sind. Und das ist ja das ganz Spannende, dass die Gesellschaft, in der wir leben, ja auch die Verbindung zwischen Frauen verhindert, ja, oder zumindest erschwert. Das ist extrem schwer, weil wenn überall immer nur ein Platz für Frauen da ist, dann ist es natürlich so, dass wir diesen Konkurrenzkampf haben. Und den es ist extrem schwer, sich gegen diesen zu wehren. Und von daher, glaube ich, macht uns das auch ein bisschen, ja, wohlwollender wieder miteinander, wenn wir auch Dinge konsumieren, wo Frauen zu Wort kommen. Und da glaube ich, haben gewisse Podcasts, gewisse Formate, gewisse Frauen noch nicht so viel Sichtbarkeit, wie sie es eigentlich hätten verdient. Und da muss ich sagen, ja, ich finde es toll, wie ihr das hier auch macht, ja, wie ihr auch auf Social Media eine gewisse Präsenz bekommen habt, auch Themen zu platzieren über den Fußball der Frauen. So leben wir ja nun mal leider, dass dann auch oftmals nur nach einer Schlagzeile oder nach einem Quote, einer Zitatgrafik, man aufmerksam auf Dinge wird. Aber so kann es ja auch funktionieren. Und dass da so eine perfekte Synergie passiert ist zwischen einem sehr reichweitenstarken Medium wie FUMS, wo ihr dann eben auch natürlich was abzwacken konntet an einer Reichweite und vor allen Dingen auch von einer Zielgruppe, die vielleicht normalerweise gar keine Berührungspunkte hat mit Fußball und Frauen, die über Fußball reden und hä. Und ich glaube, so genau so kann es sein, dass da eine gesunde Synergie stattfindet, dass man unterschiedliche Reichweiten auch miteinander teilen kann und dann in unterschiedliche Zielgruppen wirken kann. Ich finde das richtig toll.
Dankeschön. Das ist gerade ein bisschen unangenehm, weil das gar nicht so ein Phishing for Compliments sein sollte eigentlich. Aber ganz, ganz lieben Dank für die Worte. Ich lenke schnell weiter, aber ein großes Shoutout an die FUMS-Jungs dafür auf jeden Fall. Aber ich leite weiter, nämlich mir ist eingefallen der zweite Part der Frage. Hattest du ein Vorbild oder hast du eins?
Oh, muss ich ehrlicherweise gestehen, nein. Also ich hatte damals gar kein Vorbild, weil das hätte suggeriert, dass ich etwas erstrebe, was ich gerne später mal sein wollen würde. So definiere ich schon ein Vorbild, an dem man sich orientiert, wo man sagt, okay, das ist irgendwie so eine primär ja berufliche Perspektive oder eine Art des Lebens oder eine Art des Charakters, an der ich mich orientiere. Und da muss ich sagen, so reflektiert war ich im Verlauf meiner Jugendlichkeit und meiner Anfang 20er überhaupt gar nicht. Ich habe nie geplant, das zu machen, was ich jetzt mache. Ich hatte nie irgendwie das Streben nach Idealismus, ich will mal das und das machen, sondern es war schon sehr, sehr pragmatisch. Für mich war eher, ich muss und ich brauche Geld. So. Und das war irgendwie so leider der Antrieb, den ich hatte. Ich musste Geld verdienen und daraus hat sich erst das ergeben, was ich jetzt mache, weil das Einzige, was ich immer richtig, richtig gut konnte, war halt Fußball spielen. Und das war das, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe und wo ich irgendwie auch am authentischsten sein konnte. Und das hat sich dann irgendwann als das herausgestellt, was mich auch beruflich nach vorne bringt. Ein sehr glücklicher Zufall. Und von daher muss ich sagen, ich hatte und habe nach wie vor keine Vorbilder. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Versäumnis ist. Ich habe es versucht, immer eher mit meinem eigenen Weg zu machen und mehr bei mir zu bleiben, anstatt nach etwas zu streben, was eine andere Person darstellt, weil da viel auch immer nur so die Spitze des Eisbergs ist und man den anderen Eisberg gar nicht sieht und ich auch gar nicht weiß, inwiefern diese Lebensrealität oder dieser Mensch wirklich als Vorbild für mich dienen kann. Weil wir sind eben in diesem Zeitgeist, wo man eher nicht so offen und ehrlich miteinander umgeht und so viel sich demaskiert, sondern immer nur das in der Öffentlichkeit platziert, was man auch möchte, was platziert wird. Und von daher habe ich eher immer versucht, auf mich zu gucken, um meinen eigenen Weg zu gehen. Und bisher bin ich damit relativ gut gefahren.
Ja. Ist ja auch immer so eine Sache, Vorbild, wie du ja gerade eben erklärt hast, was unterstützen kann in bestimmten Punkten, aber eben auch Wege verbauen kann im Zweifel. Mit Blick auf die Uhr muss ich ganz ehrlich sagen, Lena, ich habe hier noch so viele Fragen und so viele Themen offen, die mir eben auch schon sowieso im Kopf sind, aber auch beim Reinlesen ins Buch, wo ich gemerkt habe, das wären gute Anknüpfungspunkte, so Themen wie Druck in dieser Medienbubble, Stress, aber auch dieses Bild von einem, was man von einem selbst hat und was von außen an einen herangetragen wird und so weiter und so fort. Allerdings eben mit Blick auf die Uhr würde ich einmal noch einen kleinen Blick auf den Fußball der Frauen tatsächlich richten wollen, weil ja die EM jetzt auch vor der Tür steht. Wir haben in der letzten Folge, wie gesagt, mit Laura Freigang gesprochen und ich würde einmal kurz einen Ton vorspielen und deine Meinung dazu hören wollen.
Wenn wir es schaffen, da hinzukommen, wo ich glaube, dass wir hinkommen können, dann ist wirklich alles möglich und das meine ich zu 100% ernst. Mein persönliches Ziel ist es, mit dieser Mannschaft die Europameisterschaft zu gewinnen.
Ich habe diesen Ton auch schon gehört von ihr. Ich finde das erstmal gut, dass diese ja doch sehr junge Mannschaft jetzt Ambitionen hat, ein Selbstverständnis entwickelt hat, was man gemessen an den vergangenen Turnieren auch durchaus haben kann. Finale bei der letzten Europameisterschaft, Bronze bei Olympia. Also man darf dieses Anspruchsdenken haben. Ich glaube, das Abschneiden der deutschen Frauen bei dieser Europameisterschaft ist eine absolute Blackbox. Ich glaube, von Gruppenphasen aus bis Finale ist alles möglich. Wenn ich mir die ersten Spiele jetzt von Christian Wück anschaue, dann ist auch da sehr viel Licht und Schatten zu finden. Er hat über 30 Spielerinnen bisher eingesetzt. Er sucht noch nach seiner Formation. Es sind nur noch ganz, ganz wenige Spiele zur Europameisterschaft. Es wird das erste große Turnier sein für ganz, ganz viele junge Spielerinnen, die jetzt in diese Mannschaft gestoßen sind. Es ist für mich auch noch eine kopflose Mannschaft, weil eine Hierarchie noch nicht da war. Wenn wir gucken, welche Spielerinnen unter Wück immer in der Startelf standen, dann sind das 3. Ja, das ist verdammt wenig. Alles andere ist noch in Bewegung. Ja, und wenn wir mal rein auf das Sportliche schauen, ich glaube auch der Ansatz, wie sie jetzt spielen, ist im Vergleich zu Horst Rubesch Zeiten ein fundamentaler Wechsel. Christian Wück will Ballbesitzfußball. Horst Rubesch hat in seinem 4-4-2 eher auf Umschaltfußball mit einer schnellen Vertikalität Wert gelegt. Das sehen wir jetzt auch in der Ausprägung der Tore und Gegentore. Ja, es gibt dreifach so viele Tore unter Wück wie unter Rubesch. Es gibt aber auch so viel mehr Gegentore jetzt unter Christian Wück als unter Horst Rubesch. Das ist der große, große Unterschied. Also es ist ein extremer Balanceakt, auf den sich diese deutsche Frauennationalmannschaft gerade bewegt. Ich aus neutraler FußballerInnen-Sicht finde das natürlich wahnsinnig spannend, weil es eben unberechenbar ist. Und das ist toll, weil das bedeutet, da ist Bewegung und Flexibilität drin. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Mannschaft sich bei diesem Turnier mit Figuren, die dann doch aus dem Nichts in der erste Reihe kommen, die vorher vielleicht gar nicht so die Rolle gespielt haben. Auch das ist ja möglich in einer Mannschaft, die sich gerade findet. Und das ist extrem spannend. Also es ist ein großes Experiment, auf das ich mich aber sehr freue.
Ja, also ich habe am Anfang so gerade gedacht, so, oh, da höre ich ein bisschen mehr Sorge raus. Aber ja, es ist ein großes Experiment. Ich bin auch super, super gespannt, was da noch passiert und eben auch, was bei der EM passiert. Liebe Lena, wirklich jetzt als finale Frage. Hast du Tipps, Worte an junge Mädels in der Welt des Fußballs, egal in welcher Rolle, sei es auf dem Weg in diese Medienlandschaft oder als Fans oder als Spielerinnen selber? Ich meine, du hast auch gespielt sehr lange. Und hast du Tipps für unsere Hörerinnen?
Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel nach Pathos, aber ich glaube, damit bin ich immer relativ gut durch die letzten Jahre gekommen, dass man immer auf sein Bauchgefühl vertrauen sollte. Wenn sich was falsch anfühlt, liebe Freunde, dann fühlt es sich falsch an. Und dann hat das Platz und dann hat das Berechtigung und dann ist das nur ein Ausdruck dessen, dass du sehr, sehr in Touch bist mit deinen Gefühlen und gute Synapsen dafür hast, was du willst und wo du dich siehst und was du nicht willst. Und egal, ob in der Außenwahrnehmung das ein oder andere das große Ding wäre, was man unbedingt machen sollte, weil das ist die eine Chance, die du hast. Wenn es sich in deinem Bauch nicht gut anfühlt, dann vertraue da deiner Stimme, denn die hat immer recht. Ja? Und egal, wer dir in irgendeiner Form da reinreden möchte, die leben nicht dein Leben, die stecken nicht in deinem Körper, die haben nicht die Erfahrungen und die haben vor allen Dingen auch nicht dein Wesen. Ja, das hast nur du und dem solltest du vertrauen.
Das sind richtig gute Schlussworte. Lena, tausend Dank dir fürs Hiersein. Liebe Hörerinnen und Hörer, hört diese Worte und lest vor allen Dingen auch das Buch. Am 12. April erscheint Aufstiegskampf. Vom Seitenrand in die Prime. Ja, du hebst gerade den Finger.
Und kommt zu meiner Lesetour. Da würde ich mich nämlich auch drüber freuen, mal endlich auch so eine analoge Begegnung mit euch zu haben. Vom 11.5. bis zum 15.5. bin ich in 5 deutschen Städten unterwegs. Da könnt ihr einfach Lena Aufstiegskampf, Lesetour und dann werdet ihr Tickets finden und Daten finden. Und ich würde mich sehr freuen.
Oder einfach in die Shownotes klicken, da verlinken wir das natürlich alles.
Oder so, noch einfacher.
Das machen wir natürlich alles. Ganz, ganz lieben Dank dir wirklich, es ist wieder mal so der Fall. Ich hoffe, du auch, ich könnte noch stundenlang weiterquatschen mit dir. Und ja, wie gesagt, tausend Dank für diese Einblicke und Perspektiven, Lena.
Sehr gerne, vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Zuhören.
Ja, mach's gut, tschüss, tschüss.
Ciao.
Ey, ihr müsst mir das bitte wirklich glauben. Ich weiß, ich sage das quasi jedes Mal, aber es ist halt auch wirklich quasi jedes Mal so, dass wir noch viel, viel länger hätten quatschen können. Und auch dieses Mal, wie gesagt, Lena hat ja so viel angeboten und Themen aufgemacht, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, will ich noch weiter rein. Aber ein 24-Stunden-Podcast ist halt auch nicht unbedingt machbar. Von daher hoffe ich, dass diese 45 Minuten schon sehr viel geliefert haben für euch und dass wir da trotzdem gut in die Tiefe gegangen sind.
angefangen sind, glaube ich, auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall auch Lenas Buch aus. Am 12.04. erscheint das Aufstiegskampf. Und auch die Lesetourdaten, das findet ihr alles in den Shownotes. Da findet ihr auch Lenas Instagram-Account und auch unseren @frauen.fußball.podcast, wo ihr sehr, sehr gerne Feedback dalassen könnt, wie immer auch direkt unter der Folge bei Spotify und sonst wo, aber eben auch via Instagram. Und dann sage ich noch ein letztes Mal, danke Lena, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir schauen jetzt mal auf ein paar andere Dinge, die in dieser vergangenen Woche passiert sind.
Das war der Spieltag.
Der vierte Spieltag in der Nations League. Das DFB-Team hat da zwei Spiele gegen Schottland jetzt hinter sich. Einmal das Hinspiel und einmal das Rückspiel. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich da nicht allzu sehr ins Detail gehe. Es sind recht deutliche Ergebnisse gewesen, sagen wir es mal so. Im Hinspiel war es ein 4:0 in Dundee und im Rückspiel jetzt gerade eben zu Ende gegangen, während ich aufnehme, das 6:1 gegen Schottland in Wolfsburg. Und ich finde es total krass, weil man hat in beiden Spielen, aber vor allen Dingen jetzt eben in dem Spiel gerade eben in Wolfsburg, so krass genau das gesehen, was Lena ja auch gesagt hat, dieses Licht- und Schatten-Ding. Die erste Hälfte, da hat das DFB-Team noch 0:1 zurückgelegen gegen Schottland und haben dann einfach 6 Tore draufgepackt in der zweiten Hälfte. Also das war schon wirklich dolle heftig. Aber ja, so gut es auch ist, dass man da eben so zurückkommen kann in der zweiten Hälfte. Übrigens Doppelpack Giovanna Hoffmann und Dreierpack von Selina Cerci, die jetzt bei 4 Toren in der Nationalelf steht. Laura Freigang hat auch getroffen zwischendurch. Ja, aber wie gesagt, bei so gut es ist, dass man so wieder zurückkommen kann, so schwierig ist halt auch diese Inkonstanz noch, ne? Also ich finde auch eben, da hat super tolle Sachen, tolle Tore, tolle Spielzüge, aber eben auch große Fehler. Selbst der AKB hat einen Fehler gezeigt und in der Defensive auch immer wieder Abstimmungsfehler. Ja, wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht allzu tief reingehe in die Analyse hier. Wir haben es ja schon von Lena auch gehört. Es gibt einfach zu viel Licht und Schatten noch. Es ist aber trotzdem so, dass das DFB-Team auf dem ersten Platz steht in dieser ersten Gruppe dieser Liga A der Nations League. Auf Platz 2 haben wir dann die Niederlande und auf Platz 3 Österreich, auf Platz 4 Schottland. Die nächsten Spiele stehen dann im Mai an, also Ende Mai, Anfang Juni ist es am 30.05. und 3.06. Die nächsten 2 Spieltage sind auch die letzten und danach gibt es eben Halbfinale, spielen Platz 3 und das Finale dieser Nations League.
Und sonst so?
Wolfsburg hat eine Frohms-Nachfolgerin gefunden. Martina Tufekovic von der TSG Hoffenheim ist es geworden. Nach 16 Jahren verlässt Tufekovic die TSG. Das ist total krass. 30 Jahre ist sie, das heißt, seit sie 14 war, wenn ich richtig gerechnet habe, war sie bei Hoffenheim. Ist eine krasse Sache, ablösefrei kommt sie. Die Frage ist dann halt, ne, was mit Anneke Borbe passiert, ob Borbe bleibt, ob sie geht. Was meint ihr? Schreibt uns das sehr, sehr gerne. @frauen.fußball.podcast bei Instagram und auch bei Spotify direkt unten drunter oder bei Podigy in die Kommentarfunktion. Der FSV Gütersloh bleibt in der zweiten Liga. Regionale Unterstützung und Crowdfunding haben das möglich gemacht. Beim Crowdfunding ist es ja wirklich gut gelaufen. Das Ziel der 80.000 Euro bis Ende April ist in greifbarer Nähe. Aber jetzt ist ein Versmolder Unternehmer um die Ecke gekommen, Klaus-Peter Reinert. Der unterstützt den FSV mit 100.000 Euro seiner Stiftung. Das Geld fließt in den Nachwuchsbereich, weil das Zweitligateam nicht unterstützt werden darf. Wieso, weshalb, warum? Das findet ihr alles im Artikel, den ich euch in den Shownotes verlinke. Aber die Entlastung im Jugendbereich hilft jedenfalls generell. Mit dabei bei der Pressekonferenz, auf der das verkündet worden ist, war auch Clemens Tönnies, der mit seinen Unternehmen ja stark in der Kritik steht, seit Jahren. Und da bin ich ganz ehrlich, weiß nicht so ganz genau, was ich von halten soll, weil ich Tönnies ja relativ kritisch gegenüberstehe, formulieren wir es mal so. Aber eben halt auch cool, dass so ein Verein wie der FSV Gütersloh unterstützt wird und weiter gute Arbeit liefern kann. Wie gesagt, die genauen Infos findet ihr alle in den Shownotes. Das Crowdfunding läuft auch trotzdem noch weiter bis Ende April. Sexistische Gesänge in der dritten Liga der Männer. Keine Sorge, ich werde nicht genau sagen, was da gesungen worden ist, aber wichtig trotzdem drüber zu sprechen. Fabienne Michel hat als Schiedsrichterin da die Partie Fair gegen Rot-Weiß Essen geleitet und ist von Rot-Weiß Essen-Fans beleidigt worden. Wie gesagt, ich werde nicht wiederholen, was dort gesungen worden ist. Sie selbst hat es wohl nicht mitbekommen, weshalb es auch nicht im Spielbericht aufgetaucht ist. Der DFB hat da deswegen auch erst über die mediale Berichterstattung vor allen Dingen von der Sportschau mitbekommen. Mittlerweile ermittelt der DFB aber gegen eben jene Fans. Norwegen baut auf Mutterschutz. Spielerinnen der ersten Liga, die schwanger sind, soll automatisch eine Vertragsverlängerung um ein Jahr angeboten werden. Richtig, richtig gute Sache, um da eben mehr Sicherheit zu geben auch. Einzelne Vereine hatten es schon so gehandhabt, unter anderem auch AC Mailand in Italien. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Checkt auch da die Shownotes für mehr Infos. Von diesen sehr guten Nachrichten kommen wir mal zu eher abstrusen Nachrichten. Sambia verzichtet nämlich auf 4 Spielerinnen während dieser aktuellen Länderspielpause. Es geht da um ein Turnier in China, das Yongchuan International Tournament, und folgende 4 Spielerinnen aus der NWSL in den USA sind nicht mit dabei. Barbara Banda, Grace Chanda, Prisha Chilufya und Rachel Kundanangi, also echt wichtige Spielerinnen auch. Der Grund dafür, dass sie nicht mit dabei sind, sind Bedenken der US-Einreisebestimmungen. Also der sambische Verband will mögliche Probleme bei der Wiedereinreise der Spielerinnen in die USA vermeiden. Über dem großen Teich, also in den USA, da scheint ja aktuell gar nichts mehr so richtig zu gelten, was mal gegolten hat. Genauso wenig eben Visa oder Aufenthaltstitel. Und deshalb ist man da offenbar vorsichtig. Die Weltmeisterschaften 2031 und 2035 sind quasi schon vergeben. Das hat zumindest Gianni Infantino beim UEFA-Kongress in Belgrad in seinem Grußwort so verlauten lassen. 2031 soll das Turnier wohl in den USA plus möglicherweise Co-Hosts in Nord- und Mittelamerika ausgetragen werden und 2035 in den UK, also England, Schottland, Wales und Nordirland. Der Grund dafür ist, dass offenbar nur jeweils eine gültige Bewerbung vorgelegen hat. An dieser Stelle will ich übrigens auch noch eine Hörempfehlung rausgeben. Die gilt sowieso immer, aber für die aktuelle Folge noch mal mehr. Becker und Pfeiffer, der Fußballpodcast, ihr wisst doch Bescheid. Annika Becker und Mara Pfeiffer, die besprechen so viele unfassbar wichtige Themen. Unter anderem in der aktuellen Folge eben auch eins, das an mir ziemlich vorbeigegangen ist. Es geht unter anderem eben, neben sehr vielen anderen Dingen, um das afghanische Nationalteam, das nicht starten darf, weil sie vom terroristischen Regime der Taliban nicht anerkannt werden und deswegen nicht von der FIFA anerkannt werden. Was absoluter Quatsch ist, um es mal gelinde auszudrücken. Außerdem sprechen die beiden über Framing von Informationen im Fußball der Frauen. Aber auch super persönlich erzählt Mara von ihrem letzten halben Jahr, das nicht besonders einfach gewesen ist, mit einer Krebserkrankung unter anderem. Und ihre Worte da sind wirklich, ja, ich hatte Gänsehaut, bin ich ganz ehrlich mit euch. Und vielleicht, ja, geht's dem einen oder der anderen von euch ähnlich, dass es gerade nicht so einfach ist. Und ich finde, Maras Worte helfen da sehr. Also ganz, ganz viel Liebe an dich, liebe Mara, und an Annika natürlich auch. Aber danke auch dafür. Und ihr hört bitte alle diese Folge. Ihr findet die auch in den Shownotes.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Es geht wieder weiter. Schlussspurt in der Bundesliga. Spieltag 9 steht uns bevor und am Freitag geht's da los mit der SGS Essen gegen den SV Werder Bremen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, das ist so ein bisschen die goldene Ananas. Beide Teams haben den Klassenerhalt auch rechnerisch fix. Werder kann vielleicht noch ein bisschen klettern, ist aber auch dabei auf andere angewiesen. Essen ist so im absoluten Niemandsland. Trotzdem ist es ein echt cooles Duell, das da auf uns warten könnte, denn beide Teams finde ich persönlich super interessant, die sich entwickelt haben, auch entwickeln können und müssen weiterhin und super spannende Spielerinnen auch auf dem Feld haben. Also da lohnt sich einschalten auf jeden Fall, obwohl es eben so eher um die goldene Ananas geht. Am Samstag kommt es dafür umso dicker, Leute. Carl Zeiss Jena gegen Turbine Potsdam, das absolute Kellerduell. Die Vorentscheidung scheint ja schon getroffen, aber Turbine könnte zumindest so ein bisschen Spannung nochmal reinbringen, wenn sie eben gegen Jena punkten. Ähnlich sieht es auch beim nächsten Spiel aus. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München, das absolute Top-Spiel in der anderen Tabellenrichtung, nämlich an der Spitze. Hier gilt aber wie gesagt auch, 3 Punkte für Frankfurt wären absolut mega für die Liga, denke ich. Aber selbst dann wäre Frankfurt ja nur auf 3 Punkte wieder herangerückt an die Bayern. Sprich, die Bayern müssten irgendwo noch Punkte lassen, die Frankfurt sich anderswo holen. Aber das ist immer noch besser, als wenn sie weiter mit 6 Punkten vorausmarschieren. Also von daher, ja, und überhaupt auch abseits der Punkte- und Tabellensituation, ist das so spannend, diese beiden Top-Teams zu sehen. Ich bin mega gespannt. Am Sonntag haben wir dann noch den VfL Wolfsburg, die sich aus der Nähe quasi mit dazuschalten in dieses Spitzenrennen. Sie spielen beim SC Freiburg. Das ist das erste Spiel unter der Interimstrainerin Sabrina Eckhoff beim VfL Wolfsburg. Und Freiburg kann da auch so, wenn sie gewinnen, ein bisschen weiter mit nach oben aufrücken. TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig ist die zweite Partie am Sonntag. Tabellennachbarinnen Leipzig könnte punktgleich ranrücken, aber das Torverhältnis ist schon ziemlich brutal. Leipzig hat -1, Hoffenheim +15. Also auch da, tabellarisch geht nicht mehr so wahnsinnig viel. Montagabend haben wir dann noch Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln. Bei einer Niederlage von Wolfsburg am Sonntag könnte Leverkusen jetzt am Montag mit einem Sieg der Champions League Quali nochmal näher kommen. Köln auf der anderen Seite wartet immer noch auf den ersten Sieg mit Britta Karlsson. Und da ist eben die große Frage, wo geht's hin mit der Entwicklung? Damit sind wir quasi durch für heute. Ganz, ganz lieben Dank euch fürs Zuhören und ganz, ganz lieben Dank auch für euer Feedback zur letzten Folge mit Laura Freigang. Das war wirklich sehr, sehr cool. Ihr habt euch alle sehr gefreut. Ein paar Leute haben geschrieben, so ein tolles Interview, gerne mehr davon, wie ihr seht und hört. Wir bemühen uns auf jeden Fall weiter abzuliefern. Was ich auch richtig schön fand, war, dass ihr euch eben über Laura so gefreut habt, aber auch über Miri. Ich richte mal hier an dieser Stelle von ihr an euch auch ganz liebe Grüße aus. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, mit euch zu kommunizieren, eben auch über diese ganze TrainerInnen-Thematik, die da so abgeht aktuell. Macht sehr viel Spaß und damit sage ich, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Cheers.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.